Wir haben ja das Generalthema Leben und Dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die aufmerksamen Zuhörer unter uns, die dieses Thema im Vorfeld gelesen haben, die haben sich wahrscheinlich gewundert, auf welch eine Kraft ich thematisch dann eingestiegen bin, nämlich die Kraft von Beziehung. Hierzu braucht man Kraft. Und Bibelleser wissen, wie das höchste Gebot heißt. Es geht halt um die Liebe. Und wofür braucht man Liebe? Für Beziehung. Wir sind also nicht zur Einsamkeit berufen, sondern zur Gemeinschaft als Menschen. Und deswegen war unser Schlüsselvers gestern Abend, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns sei. Wir haben entdeckt, dass die Bibel uns auch durch das prophetische Wort mitteilt, dass sich gesellschaftlich in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, einiges negativ entwickelt, was die Beziehungsfähigkeit der Menschen betrifft. Und dem haben wir uns ein Stück zugewandt. Und als die Zeit rum war, habe ich einfach unterbrochen und mache jetzt weiter in diesem Thema, weil es die größte Kraft ist. Liebe ist nicht nur etwas zum Fühlen, Liebe ist etwas zum Leben. Wäre doch ein goldener Satz, den man sich aufschreiben kann. Hier die alte Generation hat noch einen Stift in der Hand und schreibt. Wer schreibt, der bleibt. 1. Korinther 2, Vers 12 nehme ich mal als B-Einstieg. Wir haben den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Das bedeutet für uns, dass wir die Dinge, die von Gott uns geschenkt sind, mit unserem Intellekt, unserer Fähigkeit zu denken, nicht erkennen können. Das ist brutal. Aber in der Tat ist es so, dass wir Menschen in unserem Nachdenken Grenzen haben, was das Spirituelle betrifft, das Übernatürliche. Und der Heilige Geist ist übernatürlich, wir können ihn nicht sehen. Heißt nicht umsonst aus den Augen, aus dem Sinn. Alles, was man nicht sehen kann, scheint uns nicht mehr präsent zu sein und nicht mehr zugänglich. Es heißt hier weiter, davon reden wir auch, also mache ich ja auch. Ich rede jetzt über den Heiligen Geist und seine Fähigkeiten und besonders über seine Person und über den Zugang zur Beziehung zu ihm. Nicht nur in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir, jetzt kommt's, Geistliches durch Geistliches deuten oder auslegen. Spätestens hier sollte also für uns ein hohes Interesse da sein, wenn wir denn als Christ geistliche Kräfte haben wollen, dass wir uns diesem Thema stärker zuwenden. Wir wissen, dass Jesus Christus unsere Liebe ist, weil er sein Leben für uns hingegeben hat. Und jeder Christ hat sehr viel Zeit genommen, Jesus kennenzulernen durch Bibellese. Viele Predigten haben uns Jesus vor Augen gemalt, auch das Kreuz und sein Leiden vor Augen gemalt und haben in diesem Zusammenhang uns Jesus nahegebracht. Und Jesus ist aber von uns gegangen und wir gedenken am Himmelfahrt daran, aber nicht ohne Verheißung. Und die Verheißung war die des Heiligen Geistes. Und Paulus geht davon aus, dass wir diesen Geist haben, dass er uns zugänglich sein soll und dass wir mit ihm zusammen leben sollen. Das heißt, eine Beziehung soll aufgebaut werden zu ihm. Es gibt viele Christen, die haben irgendwann mal gehört oder gelesen, dass Jesus verheißen hat, dass der Heilige Geist bei uns ist und es heißt da sogar bis in Ewigkeit. Ist tatsächlich der Beistand, der bei uns ist. Wir sehen ihn nicht, aber er vertritt Jesus, der ja zur Rechten des Vaters sitzt. Er ist somit die wertvollste Person auf dieser Erde. Und wir können jetzt eine Bibelstudium machen, dass er wirklich eine Person ist. Er hat alle Attribute einer Person. Er hört, er spricht, er hat Empfindungen und vieles mehr. Er handelt. Wer bist du, müssten wir fragen. Wir müssten Kontakt aufnehmen zu ihm, weil er ja da ist. Viele Christen stehen morgens auf. Gut, man ist nicht immer gleich frisch. Schlaftrunken geht man ins Badezimmer, kriegt im Spiegel erstmal einen Schreck, wer das denn da ist. Und dann geht's an die Kosmetik und wir ordnen uns, machen uns frisch, dann geht's runter oder wo auch immer zur Küche, Kaffeeautomat an, Frühstück gemacht, ein flottes Tischgebet gesprochen, was uns da so kurz kommt und dann geht's an die Arbeit. So gehen wir durch den Tag und man muss jetzt wissen, dass der Geist, wenn wir morgens aufwachen, da ist. Dass wir ihn nicht sehen können, das weiß er ja. Und dass wir dazu neigen, ihn zu übersehen, weiß er auch. Aber gedanklich könnte man doch bei ihm sein. In meinem Leben ist es so gekommen, dass ich sehr viel unterwegs war in der Mission unseres Herrn und meine liebe Frau und ich ein Opfer entschieden haben, ein lebendiges Opfer, das heißt unsere Nähe aufzugeben für eine höhere Sache. Aber wenn ich dann so schöne Gedanken von ihr habe, irgendwo, wo auch immer ich aufwache, dann zeigt es doch, obwohl ich sie nicht sehe, habe ich eine Verbindung zu ihr. Und eine höhere Verbindung gibt es durch den gegenwärtigen Gott. Das ist der Geist von Jesus. Wenn Leute so durch den Tag gehen, zum Büro oder wo auch immer, ihr Tagesgeschäft machen und dann mit dem Bus wieder nach Hause oder dem Auto oder Zug und dann unter die Dusche und Armbrot essen und dann gibt's noch den ein oder anderen Termin. Irgendwann fällt man groggy ins Bett und freut sich, dass man Nachtruhe hat. Und der die wertvollste Person für uns auf dieser Erde ist, der hat kaum Beachtung bekommen. Und ich resümiere, so kann man keine Beziehung aufbauen. Wenn ich Eheseminare gehalten habe in unserer Gemeinde und darüber hinaus, habe ich die Leute gerne als Ehepaare mit der Statistik konfrontiert, dass das durchschnittliche Ehepaar am Tag 2 bis 3 Minuten über persönliche Dinge spricht. Mein Kommentar dazu, das reicht für keine tiefe Beziehung. Nie und nimmer. Und den Umgang mit dem Geist, der unser Beistand ist, der unser Leben lenken und leiten will, so schmählich zu vernachlässigen, da kann nichts Großes Geistliches geschehen. Es geht eigentlich nur über den Weg der Beziehung. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ihr Männer hört da auch zu, wir schicken gern die Frauen vor, weil die so sensibler sind, was das Religiöse betrifft, aber allen, jung und alt, Männer und Frauen, sind aufgefordert, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu suchen. Und deswegen sind für mich so Standardfragen im Laufe meines Christseins ganz wichtig geworden. Ich will wissen, wer er ist, der Heilige Geist. Wer bist du? Wer so eine Frage stellt, ist offen zu lernen. Ich meine, liebenswerte Menschen, ich bleibe mal bei meiner Frau und so, also ich habe nach 45 Jahren verheiratet sein und fast 50 Jahren befreundet sein mit dieser Dame, die ist ja immer noch ein Mysterium für mich. Also es ist nicht so, dass ich sie schon wirklich kenne. Da gibt es immer Neues zu entdecken. Wie viel mehr bei Gott? Wer also meint, Christ geworden zu sein, ein paar Erlebnisse mit ihm gemacht zu haben und das war's, mehr soll nicht geschehen, der hat das Christsein auf dieser Erde nicht verstanden und kann noch lernen. Das ist keine Verurteilung.
Wir werden andere Fragen stellen. Warum bist du, Heiliger Geist, so anders als ich? Ich möchte dich näher kennenlernen. So kann man zu ihm sprechen. Nun haben einige, wie auch immer sie theologisch da gefüttert worden sind, Mühe, mit dem Heiligen Geist zu reden. Aber die fragen immer, wo steht das in der Bibel? Nun, Jesus hat ganz klar und deutlich gemacht, wie der dreieinige Gott sich verständigt, sich ehrt und miteinander umgeht. Jesus wird geehrt von seinem Vater. Wir haben kurz gelesen bei seiner Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Vater ehrt den Sohn. Und Jesus sagt später mal seinen Jüngern, ich habe euch nichts gesagt, außer was der Vater zu mir gesagt hat. Was heißt ihr mich gut? Einer ist gut, das ist Gott. Ständig dieses Ehren. Oder Jesus zum Heiligen Geist. Er, wenn er kommen wird, es ist wichtiger für euch, dass er kommt, damit ich gehen kann zum Vater. Warum? Weil Jesus auch als Auferstandener nur an einem Ort zur gleichen Zeit sein konnte. Wenn der Heilige Geist aber kommt, kann er aufgrund seiner Fähigkeiten, wir sagen omnipräsent, um den ganzen Erdball zugänglich sein für alle, die das wollen und wünschen. Und deswegen ist es besser für uns, dass er kommt. Und er beschreibt ihn als Person, er beschreibt seine Interessen. Vielleicht kommen wir noch auf Johannes 16 nachher. Und dann werden wir feststellen, dass Jesus uns deutlich macht, es gibt zwischen dem dreieinigen Gott keine Konkurrenz untereinander. Wenn wir Jesus anbeten, dann freut sich der Vater im Himmel und der Geist. Wenn wir unseren Vater im Himmel anbeten, freut sich Jesus und der Heilige Geist. Wenn wir den Heiligen Geist anbeten, aber du sagst, wo steht das denn geschrieben? Nun, ihr müsst es so sehen, dass der Heilige Geist ja die Heilige Schrift inspiriert hat. Das heißt, er redet von sich und er hat eine Passion, Jesus zu verherrlichen. Er liebt es, den Vater groß zu machen. Also die schieben sich das gegenseitig zu und die drei sind eins. Und deswegen ist es für mich eine ganz normale Reaktion als Christ, dass wenn Jesus sagt, es ist besser, dass der Beistand, der Heilige Geist zu euch kommt, dass ich mich auf diesen Heiligen Geist einlasse. Und wie bitteschön kann, wenn die Bibel uns sagt, wir haben das betrachtet gestern aus 2. Korinther 13, 13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wie kann man denn eine Gemeinschaft haben, wenn man nicht miteinander redet? Also muss ich doch zum Heiligen Geist reden. Und ich nenne ihn auch gerne für alle, die theologisch da irgendwie noch verbrämt sind, mit dem Geist darf man nicht reden oder so, dann nenne ich ihn gerne den Geist Jesu. Weil er vertritt Jesus. Er wird Jesus verherrlichen. Und das ist auch so, wenn du anfängst, mit ihm zu reden und ihm sagst, hilf mir zu beten. Und das macht er gerne, denn wir sind begrenzt in unserem Gebet. Aber der Geist kommt uns zur Hilfe beim Beten. Ja, gute Beter wissen das. Plötzlich ist das Gebet gar nicht mehr eine Frage von, oh, 2 Minuten beten, das ist aber lang. Sondern dann vergeht die Zeit, weil man in eine Kommunikationsebene kommt, die vom Geist getragen ist. Und dann merken wir, dass dieser Heilige Geist uns sehr schnell zum Vater lenkt, in unseren Gebeten, zu Jesus lenkt, in unseren Gebeten, weil das ist seine Leidenschaft. Und trotzdem sind wir beauftragt, mit ihm eine Beziehung aufzubauen. Wir dürfen ihm sagen, Heiliger Geist, lass uns meine Umstände geistlich verstehen. Warum ist es gerade so schwer? Wir hatten heute Nachmittag so ein Gespräch, ja, dann leidet man über bestimmte Dinge und wenn man es denn geistlich versteht, ich meine, es war ein Impuls, den ich gehört habe für dich, Jutta, dass du Anteil haben darfst an den Leiden Christi. Plötzlich sind die Umstände nicht mehr brutal, sondern uns eine Ehre, dass wir etwas durchleben und durchleiden, was Jesus auch durchlitten hat. Wozu durchlebe ich gerade diese Herausforderung, dürfen Christen den Heiligen Geist fragen. Er ist in der Lage, Leute in dein Leben zu schenken, die prophetisch dir Antworten geben. Aber du musst ihn erst mal kennenlernen, wie er ist. Er ist so anders. Um eine Beziehung mit ihm aufzubauen, ich nehme jetzt einfach mal Standards, 7 Punkte. Gestern bin ich nicht dazu gekommen. Der erste Schritt, um eine Beziehung, die gemeinschaftsträchtig ist, aufzubauen, ist für mich, dass man erstmal aufmerksam gemacht werden muss auf jemanden, dass er überhaupt Interesse hat an mir. Gerade Leute, die in der Großstadt wohnen oder im Hochhaus ihre Wohnung haben, da ist ja eine Anonymität sondergleichen. Man läuft einander vorbei und gibt sich damit auch unbewusst das Signal, ich grüße dich nicht, weil ich will mich erst gar nicht auf dich einlassen. Ich habe genug Freunde und genug Beziehungen. Und so gibt man nonverbale Signale, was Beziehung und Gemeinschaft betrifft. Ich bin aufmerksam gemacht worden, dass der Heilige Geist an mir interessiert ist. Und ich danke dem Verkündiger, der mir das gesagt hat. So bin ich gläubig geworden, dass der Geist Jesu es mit mir halten will. Man wird also aufmerksam gemacht. Als ich 17 Jahre alt war, gingen mein Freund und ich in ein Jugendtreff in der lutherischen Kirche unseres Ortes, 2000 Einwohner, überschaubar. Und dort war eine gute Jugendarbeit entstanden durch einen neuen evangelischen Pastor. Und wir haben dort also 80 Jugendliche gehabt. Viele meiner Schüler sind, also Mitschüler sind zum Glauben gekommen. Wir hatten schon eine Schulband und haben dann dort in der Kirche auch gespielt. Und mein Freund Kalle, der wusste dann eines Tages zu sagen, du Ingolf, es gibt ein Mädchen in der Jugendgruppe, das mag dich. Und ich war, mein Freund hatte schon seit einem halben Jahr eine hübsche Freundin und ich eben noch nicht. Ich war durchaus offen, mir mal ein Mädchen anzuschauen. Und das machte mich neugierig. Das war noch eine Phase, wo ich viel Minderwertigkeit zu tun hatte. Und ich fragte ihn natürlich, wer ist es denn? Und er ganz brutal, sag ich dir nicht, musst du selber rauskriegen. Das ist herzlose Verkündigung. Ihr könnt euch vorstellen, was ich die nächsten Freitagabende beim Jugendtreff gemacht habe. Ich habe mir die Mädchen noch mal genauer angeguckt und bin so eine nach der anderen durch. Denn ich bin aufmerksam gemacht worden. Plötzlich suchte ich. Interessant. Ich werde aufmerksam gemacht und ich reagiere. Ich kriege eine Verkündigung, das weckt Glauben in mir, dass da jemand ist, der mich mag. Und wie das so ist als Jugendlicher, man schaut dann zu dem Mädchen, ja, könnte sein, aber man fühlt sich da jetzt im Moment nicht so hingezogen. Und dann bei dem nächsten Mädchen, ach nee, die ist viel zu hübsch, da kommst du nie ran. So wie man dann je nach Selbstwertgefühl sich taxiert und dann guckt man zur anderen und sagt, oh, bloß nicht, das wäre fatal. Und ich bin jedenfalls nicht durchgekommen nach 3 Wochen. Und ich fragte nochmal meinen Freund, du, also ich weiß nicht, wer das ist. Gib mir den Namen raus. Und er sagte, das kostet dir was. Ich habe damals, noch als Student, einen 50er hingelegt für die Information. Das war viel Geld. Aber Leute, es ging um einen Menschen. Es ging um ein Mädchen. Hey, was sind da ein 50er? Ich wollte die Information haben. Das ist Hunger nach dem Wort der Wahrheit. Und er rückte raus mit dem Namen. Und ich fragte, was, die hätte ich nie gedacht. Die habe ich zu hoch angesiedelt. Ja, sagt er. Und ich sag, hast du sichere Quellen? Ja, ihre 2 Jahre ältere Schwester hat es mir verraten. Und das war dann natürlich eine sichere Quelle, wenn ihre eigene Schwester ihm das sagen konnte. Was war die zweite Stufe? Also übertragen wir das geistlich? Ich habe die Botschaft, da ist jemand, den du nicht siehst, aber empfinden kannst, dann auch mit den Ohren deines Herzens hören kannst. Auch die Augen deines Herzens können geöffnet werden, dass du ihn wahrnimmst, dass du ihn siehst. Also ich kann das von mir sagen, ich sehe, wenn der Heilige Geist auf Menschen kommt und wirken will, nicht mit meinen natürlichen Augen, aber mit den Augen meines Herzens kann ich das sehen, bin da 100% in der Wahrnehmung. Das ist aber infolge langjährigen Kennenlernens. Nicht? Und dann kommt die zweite Ebene, also so habe ich es gemacht, man sucht die Nähe. Ich habe natürlich dann in der Jugendstunde, wenn wir da so zusammen waren oder in den Pausen, immer wieder mal zu ihr geguckt. Das ist mir erstmal die Augennähe, ne? Und mir sie angeguckt, oh, boah, das wäre ja doll und so weiter. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich habe das Wort des Glaubens in mir, dass sie mich mag. Und ich glaube das gerne, weil es eine gute Botschaft gewesen, die mir gegeben worden ist. Und wenn sie dann in meine Richtung guckte, gucke ich dann verschämt weg, wurde rot wahrscheinlich. Es war alles sehr behutsam und peinlich. Aber ich kann mir das gut erinnern, wenn Leute in den Gottesdienst bei uns kamen und von Jesus hörten und auch Christen wurden. Und als sie dann hörten, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist da ist, dann war das nochmal eine spannende Geschichte. Ja, wie komme ich denn daran? Und man musste die also dann erstmal informieren, der Geist von Jesus ist hier, für dich noch nicht zugänglich. So genau wie für mich, dieses Mädchen, von dem mein Freund mir dann sagte, das war ja auch schon vorher da. Aber ich dachte, nee, wir passen nicht zusammen. Da müsstest du wie James Bond aussehen, dann würde das klappen oder so. Aber ich war jedenfalls irritiert und so denken auch viele Christen, dass sie noch nicht heilig genug sind für den Heiligen Geist, noch zu viele Fehler haben, noch zu wenig beten, noch zu wenig Bibel lesen. Und so reden sie sich selbst runter für eine Beziehung, die der Heilige Geist aber schon wünscht und will. Man müsste also näher kommen und sich kennenlernen. Ich habe das ganz jugendlich gemacht. Ich habe dann geguckt, was macht sie denn so nach der Jugendstunde? Dann ist sie mit ihrer Schwester immer in so einem Nebenraum im Jugendzentrum der Kirche und da stand ein Kicker, ein Fußballkicker und da haben die dann immer Fußballkicker gespielt und ich kannte das Spiel nicht und merkte also, das sind ihre Interessen. Dann habe ich mich erkundigt, was sie denn so für Hobbys hat. Also ich wollte einfach sehen, wer sie ist. Und habe sie viel beobachtet. Und wir haben immer wieder solche Leute im Gottesdienst gehabt, wenn wir vom Geist Gottes sprachen, dann guckten sie, ob Übernatürliches geschieht. Und wenn dann Übernatürliches geschehen ist und Leute das dann als Lebenserfahrungsbericht weitergaben, dann waren die mit solchen Augen und so einem trockenen Schwamm, haben die das aufgesaugt. Die wollten das Übernatürliche kennenlernen, aber sie waren noch in der Zuschauerrolle. Noch nicht in der aktiven Rolle drin. Und das braucht man auch. Man muss erstmal sicher werden, ob die Person, von der man weiß, dass sie einen sympathisch findet und mag, man taxiert, man schätzt ein. Und dann kommt die dritte Phase eben, wo man den Kontakt sucht. Und ich hatte mich da entsprechend vorbereitet. Ich wusste, dass sie gerne Fußballkicker macht, also habe ich mit meinem Freund in einer Kneipe oder Bar, wie man sagt, da stand so ein Fußballkicker und den musste man füttern mit Geld und dann konnte man da spielen. Und dann haben wir da trainiert, 3 Monate lang. Und wir waren gut geworden. Wir haben also dann auch die Stammkunden da an der Theke aufgefordert, kommt, tretet mal gegen uns an, der Verlierer muss zahlen. Und so haben wir billig trainiert, weil wir gut wurden. Und dann kam der Tag. Ich sag, Kalle, heute nach der Jugendstunde werde ich mal auf dieses Mädchen zugehen und sie fragen, ob wir zusammen mal eine Kicker-Begegnung da haben. Und sie hat zugesagt, ihre Schwester auch. Und dann standen wir 4 da. Und ich habe meinem Freund noch gesagt, wir verlieren. Warum? Ich will eine Revanche. Nochmal, nochmal, nochmal. Man muss sich näher kommen. Und es geht sehr gut über Interessen. Kennt ihr die Interessen des Heiligen Geistes? Ja, es steht geschrieben, Jesus hat sie verraten. Johannes 16, ab Vers 9 müsst ihr mal lesen. Wenn der Geist kommt, wird er die Menschen in dieser Welt überführen von der Verfehlung des Unglaubens. Er liebt es also, die Menschen vertrauensvoll zu stimmen zu Jesus hin. Und dann steht was über Gericht und über den Sieg gegen Sünde und Teufel. Aber auch dann, er wird mich verherrlichen. Also er ist, das ist hinläufig bekannt in unseren Gemeinden, ein Lobpreiser. Er liebt es, sich auch mit Menschen zusammen Jesus die Ehre zu geben. Und er liebt es auch, Menschen zu lenken und zu leiten. Das Thema haben wir gestern kurz angeguckt, Autorität und Unterordnung. Das muss man auch kennenlernen. Und so ist man unterwegs, durch Interessen sich näher zu kommen. Ich habe so rausgekriegt, dass sie auch gerne Fahrrad fährt mit ihrer Schwester, Fahrradtouren macht und dass sie in einem Reitverein ist. Und dann hatte ich irgendwann den Mut, sie für einen Samstagnachmittag anzufragen, ob sie mit mir eine Fahrradtour macht. Ein schöner Herbsttag im September. Die Felder waren schon abgeerntet, die Kornfelder. Und ich habe ihr nicht verraten, wohin. Und so ungefähr nach 5-6 Kilometern kamen wir beim Bauernhof an und da standen zwei gesattelte Pferde. Ja, man lässt sich doch was einfallen, wenn man zusammenkommen will. Und dann sind wir zusammen ausgeritten und ich habe gepunktet. Ich habe mich auf ihre Interessen eingelassen und es hat uns zusammengebracht. Wenn eine Gemeinde sagt, wir machen mal eine Demonstration, wir gehen mal mit 20, 30, 40 Leuten auf den Marktplatz, singen da und erzählen aus unserem Leben, warum wir Christ sind und Jesus lieben. Das ist so wie einladen zur Fahrradtour mit anschließendem Ausreiten. Weil der Heilige Geist liebt das. Auch er liebt, wenn Christen sich hingeben mit dem Mut, vielleicht auch der Verzweiflung, vor Leuten plötzlich zu sagen, warum man Christ ist. Aber jeder hat eine einmalige Geschichte. Deine Geschichte kann kein anderer so erzählen, wie du sie erzählen kannst. Und wenn deine Geschichte mit Jesus, warum du Christ bist, verborgen bleibt, das ist wie Salz im Topf und verliert dort seine Kraft. Aber der Heilige Geist würde gerne in deine Geschichte rein, weil sie ehrt Jesus, er hat dich gefunden. So merkt ihr also, über die Interessen werdet ihr zusammenkommen. Und dann kommt für mich die vierte Phase, man redet und hört zu. Es gibt da andere Erfahrungen, vor der Hochzeit redet er auf sie ein, wie eine Plaudertasche und sie hört brav zu. Dann heiraten sie und dann redet sie und er hört zu. Und nach 3 Jahren hören die Nachbarn zu. Weil beide auf Mal reden und das ist dann schlecht gelaufen. Aber dieses über das Gespräch einander näher zu kommen, weiß jeder, der sich verliebt hat, das läuft so tatsächlich. Ich erinnere mich noch an einen analogen Telefonanschluss, das heißt, wir hatten nur ein Telefon und ich saß da als 18-Jähriger, 2 Stunden saß ich da an dem Telefon und mein Vater kam, du, ich muss auch noch und mein Bruder, ich muss auch noch. Und ich war da nicht loszuketten. Was hatten wir uns alles zu erzählen? Die Gemeinschaft läuft über das Gespräch. Und ich habe extra hier mir notiert, reden und zuhören. Das, was wir oft mit dem Geist Jesu tun oder dem dreieinigen Gott, ist, wir reden, wenn wir uns denn mal hinreißen lassen zum Gebet. Und dann sprechen wir unser Amen und die Audienz ist beendet. Das Training oder die Fähigkeit ist nie eintrainiert worden, auch hinzuhören. Was sagt er mir auf das, was ich ihm jetzt gesagt habe? So, es ist also eine Entwicklungsphase. Was ich festgestellt habe, ist, dass man merkt, wenn man viel miteinander redet, dass die Anspannung weicht. Es gibt irgend so eine kleine Episode, das habe ich noch, als ich unseren Kindern ab und zu mal was vorlesen sollte. Astrid Lindgren, Smallland kommt mir da, und der kleine Michel, der ab und zu mal in den Schuppen musste. Da gab es dann aber ein kleines Fenster und er sah dann wieder, als er da an seinem Holz schnitzte, den Knecht und die Magd auf der Veranda sitzen. Und jetzt kommt der Satz, der mir hängen geblieben ist. Und sie taten schön, beschrieb Michel. Also, wenn man noch in der Phase ist, wo jeder sich anstrengt, gut rüberzukommen, ist das keine entspannte Begegnung. Ist immer anstrengend, weil jeder über sich hinaus wächst, aber das kostet viel Kraft, wenn man nicht sein darf, wer man ist. Und ich beobachte, dass viele, die sich auch zum Gebet reinnehmen lassen, entweder beten sie ungläubig, das heißt also, ich bete mein Standardgebet, damit sollte Gott zufrieden sein, ohne Beziehungswunsch, oder aus einer persönlichen Not heraus und hoffentlich kümmert sich Gott. Aber dieses mit dem Geist zusammenreden und erleben, wie er seine Gedanken in unser Gebet zu Gott und Jesus mit einbringt, das ist ja natürlich was ganz Schönes. Und deswegen, wenn man mir damals gesagt hat, Ingolf, du fängst hier an, dich da in ein Mädchen zu verlieben, was redet ihr so lang? Musst du das? Nee, sag ich, ich will das. Und wenn irgendjemand sagt, Christen müssen beten, da bin ich komplett dagegen. Erstaunst du, ne? Weil dann ist dieser Christ garantiert entweder gesetzlich trainiert oder beziehungslos. Denn er muss. Er will gar nicht. Das erinnert mich an die Barstammkunden da, wo wir Kicker getrainiert haben. Die kamen von der Arbeit da und haben erstmal 3 Bier getrunken, um in Laune zu kommen. Und der Barkeeper, der musste sich die ganzen Ehegeschichten da anhören. Der war so eine Art indirekter Seelsorger, ne? Und der musste den dann, nur geh mal nach Hause. Och, die Alte, die wartet wieder mit dem Nudelbrett. Also da war Krieg zu Hause. Der wollte nicht nach Hause. Es gibt auch Christen, die wollen nicht mehr in die Gemeinde. Ich weiß nicht warum. Ob sie so unfriedlich sind oder sich so unhöflich benehmen, dass sie sich schon mit allen verdorben haben und zu stolz sind, sich bei denen zu entschuldigen, damit Gemeinschaft wieder schön ist. Und ich weiß nicht, warum bestimmte Christen es nicht lieben, mit Jesus wirklich offenherzig zu kommunizieren, auch mit seinem Geist. Entweder ist man in Dauersünde und merkt, also nee, ich fühle mich nur schuldig, wenn ich da zu Gott komme, ich gucke lieber Fernsehen. So kann man natürlich auch durch sein Christenleben sich schleichen, aber das ist natürlich weit unter Niveau. Das ist wie eine Ehe, also es ist ja eine Versklavung, eine Ehe zu haben, wo es nicht schön ist. Dann fragt man sich, warum sind die zusammen? Die fünfte Phase von Beziehung aufbauen ist, dass die Inhalte im Gespräch persönlicher werden. Vielleicht hat man am Anfang noch gebetet, ach Herr Jesus, rette die Welt, hat man in irgendeiner Predigt mal gehört. Scheint ein gutes Anliegen zu sein. Oder und die armen Indianer und die Sklaven und schaff Frieden in der Welt und so. Aber irgendwann kommt auch die Phase, wo man sagt, mir geht's nicht gut, Herr. Ich glaube an dich, aber wo ich gerade durch muss, warum habe ich so schlimme Menschen in meiner Firma um mich? Dann wird's persönlich. Und dann kommen Inhalte zum Tage und wir werden ehrlich. Und wir lassen ihn in unser Leben reingucken durch das, was wir sagen. Und dann wirst du merken, dann musst du nicht mehr vor Gott schön tun. Irgendwann begreifst du, dass selbst wenn du untreu bist, er treu bleibt. Und das schafft in dir zunehmend eine Entspannung. Du weißt, egal in welchem Zustand du bist, du weißt, kannst immer zu ihm gehen. Das habe ich meinen 5 Kindern alle mitgegeben. Sag, Kinder, ihr seid erwachsen, ihr seid verheiratet. Meine Tür steht für euch immer offen. Immer. Egal, was ihr anstellt. Ihr seid meine Kinder. Und das ist Vaterherz. Und der Heilige Geist will uns das Vaterherz zeigen, dass wir vertrauensvoll auf dieser Erde leben. Das nimmt auch viel Kraftverschleiß aus deinem Leben. Denn wenn Christsein anstrengend ist, Beten anstrengend, im Namen Gottes zusammenkommen anstrengend ist und man das als Zeitraub ansieht und andere Dinge einem wichtiger werden, dann ist ja in der Beziehung schon was brüchig. Irgendwas stimmt doch da nicht, da sind doch Dinge vorgefallen. Und wir sind ja als Freikirche leider nicht gewohnt, also ich habe es trotzdem unseren Leuten beigebracht, ihr müsst mal wieder in die Beichte. Ihr müsst mal eure Heimlichkeiten auspacken, solange eure Verfehlungen im Dunklen bleiben, im Lateinisch okkult, im Verborgenen in eurem Leben, und solange hat es Kraft an euch. Wenn es aber ans Licht bringt und mal eure Sünden bekennt, dann werdet ihr sehen, dass Jesus treu und gerecht ist und euch reinigt von diesen Dingen. Und so kann es sein, dass du eine Schar von Christen jeden Sonntag im Gottesdienst hast, aber du spürst die brüchige Gemeinschaft. Es scheint schwer zu sein, Christ zu sein. Und ich sage ja, wenn man so lebt, so ohne tiefes Vertrauen und mit Anstrengung versucht, christlich schön zu sein, dann bringt das Christsein auch nicht wirklich Freude. Und Leute, die dich dann anschauen in Bezug auf deinen Glauben, würden sagen, das scheint nicht attraktiv zu sein, da lasse ich mich erst gar nicht auf das Thema ein im Gespräch mit dir. Wenn denn die Dinge persönlicher werden, kommt die sechste Phase. Die Bereitschaft für eine innere Verbindung. Es ist nicht mehr eine Begegnung. Ich hatte einige, aber dann kam ein ganz großer Mut über mich nach ungefähr einem halben Jahr Kontaktaufbau, dass ich sie zu einem Spaziergang einlud, um ihr dann zu sagen, ob sie meine Freundin sein möchte. Für mich war das sehr spannend. Ich war ja erst 17, knapp 18. Und weil wenn sie gesagt hätte nein, dann wäre es dumm gelaufen. Und ich wäre der unglücklichste Mensch auf der Erde gewesen, weil ich habe mich schon über beide Ohren verliebt. Und wenn ich gehört habe im Evangelium, dass Jesus mich liebt und mit seinem Geist bei mir sein will, und ich frage ihn dann, wollen wir zusammen gehen? Und er hätte gesagt, nein, das wäre traurig. So habe ich sie gefragt, und ich mache die lange Geschichte kurz, wir haben nochmal alles durchdacht, weil ich war pfingstlich, sie Lutheraner. Geht das überhaupt, fragte sie. Dann haben wir über Konfession gesprochen, aber auch über die Liebe gesprochen, und dann hat sie ja gesagt. Ich war der glücklichste Mensch auf der Erde. So war das auch, als Jesus mich gefunden hat. Ich war der glücklichste Mensch auf der Erde. Es gibt Beziehungen, die machen glücklich. Und es gibt Beziehungen, die will man auch nicht loswerden. Es gibt Beziehungen, die mal abkühlen können, wenn man sich dumm verhält. Aber wenn man genug Demut hat, kann man die Beziehung wieder anwärmen. Das habe ich auch bei Christen in ihrer Beziehung zu dem dreieinigen Gott feststellen können. Und das wird man dann aussprechen. Ich möchte mit dir, Geist Jesu, durch dieses Leben gehen. Ich weiß nicht, ob du das je getan hast. Vielleicht hast du den Vater gebeten, dass sein Geist kommen möge, um dich emotional zu berühren, seine Liebe spüren zu lassen. Und das war's. Aber jetzt geht's um etwas mehr. Es geht um eine Art inneres Näherkommen. Und es geht auch über Öffnung des Herzens, indem man sein Herz zeigt und sagt, ich würde gerne mit dir befreundet sein. Und weil wir das beide dann also abgemacht haben, ganz alleine, hat keiner mitgekriegt, hat sie es wohl ihrer Schwester verraten, ruckzuck war das in der Jugend rum. Und dann hieß das immer, Sigi und Ingolf gehen miteinander. Früher sagte man, wandelten. Aber daher kommt es, ja, wandelt im Heiligen Geist, sagt die Schrift. Das heißt, geht zusammen. Geht zusammen mit dem Heiligen Geist durch dieses Leben. Und dann war sie eben nicht mehr irgendwer, sie war eigentlich die wichtigste Person geworden in meinem Leben, was sich dann auch in den Folgejahren weiter herauskristallisierte. Vater in Ehren, Mutter in Ehren, Bruder und Schwester in Ehren und liebe Freunde unter den Christen in Ehren, aber sie war top. Und der Geist Jesu will in unserem Leben top sein, ganz oben angesiedelt. Er will mit uns eine innere Verbindung eingehen. Irgendwann geht es dann so weit, dass man ein Bündnis macht und das auch öffentlich bekennt. Wir haben das durch eine Heirat gemacht als Pärchen und haben uns entschieden, alles hinter uns zu lassen und gemeinsam ein neues Leben zu starten, eine Familie zu gründen und solange wir leben, uns zu lieben. Ich meine, dass wir als Christen in diesem Stand uns bewegen können. Deswegen rate ich dir noch einmal, wenn dir das Beten schwerfällt, sage, Heiliger Geist, hilf mir zu beten. Und genau dazu ist er ausgesandt. Es heißt in einem Text an die Römer, dass der Geist Gottes, Römer 8, zu uns kommen wird und vertritt uns im Gebet, wenn wir nicht wissen, wie man beten soll, mit unaussprechlichem Seufzen. Die Unterstützung des Heiligen Geistes ist uns zum Vater und zu Jesus garantiert und macht dann auch das Leben als Christ lebendig. Man ist nicht Christ aufgrund von Regeln, die in der Bibel genannt werden, sondern es ist eine Beziehung, die man gerne hat. Ich war ja natürlich sehr hinterher, mit meinem Mädchen so viel wie möglich zusammen zu sein in der Freundschaftsphase, aber sie war noch jung, ich 17, sie 14, also wir haben als früh gestartet. Und der Vater hat das die ersten 4 Jahre ziemlich autoritär gebremst. Einmal in der Woche durften wir mal für 2 Stunden Radfahren oder so, irgendwas in der Richtung machen. War auch gut im Rückblick, aber ich wollte natürlich mehr. Und Christen, die von der Liebe Gottes geküsst sind und die Liebe Gottes ausgegossen bekommen haben durch den Heiligen Geist, die denken nur Gott, Vater, Jesus und Heiliger Geist. Die sind sowas liebesblind, ja? Also ich habe als Student, habe ich mich ins Auto gesetzt, um mein Mädchen für 2 Stunden zu besuchen. VW 1100, 34 PS in Frankfurt, Erzhausen ins Auto. 7 Stunden hochgefahren, Spritverbrauch 8 Liter mit meiner Studentenportemonnaie, habe dort mein Mädchen für einen 2-Stunden-Spaziergang getroffen, wieder ins Auto gesetzt, um morgens um 7 im Internat zu sein. Liebe guckt doch nicht nach Geld. Ich hab auch nichts berechnet. Ich merkte erst hinterher, als wir verheiratet waren, dass eine D-Mark nur noch die Hälfte wert ist. Und dass mein Einkommen dann als Kind Nummer 1, 2, 3, 4 und dann haben wir noch einen Pflegesohn aufgenommen, 5-Jährigen. Ich war dann froh, dass ich ein Taschengeld gekriegt habe von meinem Verdienst. Das macht doch nichts. Solange wir Essen und Unterkunft haben, ey, und Liebe im Haus, das ist doch das Unbezahlbare. Liebe im Haus. Eine Gemeinschaft, wo man gerne hingeht. Und das will auch Gemeinde sein. Gemeinde vom Heiligen Geist getränkt, erfüllt, macht das Miteinander schön und bringt es auf eine Ebene, die möglich ist. Bitte, ich rede jetzt nicht von zu hochgehängten Brotkörben. Das ist möglich, dass eine Passion für Gemeinschaft im Namen Jesu entsteht. Gott hat in meine Biografie etwas ganz Brutales zugelassen. Ich habe mich mit 10 Jahren richtig bekehrt, alle Sünden bekannt. Ich habe mit 11 Jahren die Taufe im Heiligen Geist erlebt, auf einer Sommerkinderfreizeit. Freizeitleiter war Reinhard Bonnke und Peter Bullmann. Und mit 12 Jahren habe ich mich bewusst im Wasser taufen lassen. Ich merkte allerdings, dass in unserer Gemeinde das Leben im Heiligen Geist nicht so gängig war. Also so mit laut Zungenreden und so, das war irgendwie nicht gewollt. Wir haben das an der Kinderfreizeit haben wir das praktiziert, also bis zur Heiserkeit. Und wir sind geflossen in dieser wunderbaren Kraft und waren verliebt in Jesu. Aber ich merkte als Jugendlicher, das kann wieder abkühlen, obwohl man getauft war im Heiligen Geist. Und als wir 14 waren, oder ich 14 wurde, mein Bruder schon 17, beschlossen unsere Eltern, weil in unserer kleinen Gemeinde gab es keine anderen Jugendlichen, dass wir jetzt in eine andere Jugendgruppe gefahren werden. Und da musste mein Vater immer eine halbe Stunde fahren, um uns da abzuliefern. Da gab es dann auch 3 Jugendliche, die von ihren Eltern dorthin gekarrt worden sind. Und da saßen wir 5 Jugendlichen immer am Freitagabend. Und keiner war motiviert, weil der Jugendleiter, weiß nicht, als Gott Gaben verteilte, war er wohl nicht gerade da. Der hatte also einen 2-stündigen Monolog drauf. Wir haben nicht gesungen, wir haben nicht diskutiert. So kamen wir nach einer Zeit und sagten, Papa, da wollen wir nicht mehr hin. Doch, Jungs, das ist jetzt dran und so weiter. Und das war noch die Zeit, als man den Eltern gehorchte. Und dann haben wir allerhand Verzögerungstaktiken vorgenommen. Ich muss noch auf Toilette und ich habe noch was vergessen. Wir kamen chronisch zu spät, um es kurz zu sagen. Und wir hauten chronisch vor dem öffentlichen Ende schon ab. Papa steht bestimmt schon oben mit laufendem Motor. So. Also wir haben es versucht zu verkürzen. Wir waren gehorsam, aber es war Kadavergehorsam nach dem toten Buchstaben. Es hat uns nichts gebracht. Und dann kam die Wende nach ungefähr 1,5 Jahren. Dann stand eine Diakonin da von der Gemeinde vor der Tür zur Jugend, zu den Jugendräumen und sagte, ach Jungs, schön, dass ihr auch noch kommt. Unser Jugendleiter ist krank. Geht mal runter, die anderen 3 warten auch schon da unten. Macht irgendwas, ja, es gibt kein Programm heute. Da sitzen dann 5 Jugendliche und es ist Sendepause. Keiner hat ein Programm. Wir schweigen uns an. Wir haben ja nie miteinander gesprochen, nur Hallo und Tschüss. Wenn man zu spät kommt und zu früh geht, kann ja nichts entstehen. Und nach einer peinlichen langen Zeit des Schweigens nahm dann der eine seine Gideon-Bibel und sagte, ich habe da mal einen Vers gelesen und so, mit Sünde bekennen irgendwas und das ist ganz wichtig, damit Gott wirkt und so. Und das sollten wir jetzt mal tun, wir sollten mal Sünde bekennen und so. Wir haben also sowas von fromm, brav geguckt. Also keiner fühlte sich sündig. Ne? Also wir fanden das grenzüberschreitend, was er da jetzt von uns forderte. Aber der ließ nicht locker und sagte, also ich wüsste, wer sich hier mal beugen sollte und seine Schuld bekennen. Und wir gucken ihn alle an und er sagt, Ingolf und mein Bruder Roland, ihr solltet das mal machen. Ihr kommt chronisch zu spät und haut chronisch früh ab. Das ist Missachtung unserer Gruppe. Um es kurz zu machen, das ging um 7:30 los, das Treffen. Irgendwann um 10:30 klopft mein Vater. Und das ist ganz höflicher, stiller Liebe gewesen. Dauert's noch lange? Wir waren ins Gespräch gekommen. Wir haben uns entschuldigt. Und damit ging auch die Schuld aus unserem Leben, wenn wir einander um Vergebung bitten. Das ist heute Nachmittag kurz wieder. Dann greifen diese Geheimnisse. Und dann blieb der Jugendleiter länger krank, warum auch immer. Und wir konnten gar nicht früh genug zusammenkommen. Das endete nach ein paar Wochen mit einer offiziellen Anfrage an den Seniorpastor, ob wir mit unseren Isomatten und Schlafsäcken kommen, um von Freitag auf Samstag dort zu bleiben. Wir wollten Gebetsnächte machen. Da konnte der Pastor ja nichts gegen sagen. Da war ein Mädchen bei, die Diakonin kam und machte Stichprobenkontrolle, ob das alles da richtig abläuft. Und wir haben ohne pastorale Motivation angefangen zu beten. Und dann gab es eine gewisse Gebetsnacht, nachts um 2:30. Da fiel der Geist auf uns. Und das war so kraftvoll. Mein Bruder hatte auf der Kinderfreizeit, wo er auch war, wo ich die Geistestaufe erlebte, sie nicht erlebt, aber da hat er sie dann aber richtig erlebt, dass er irgendwann rief, Gott, hör auf, ich kann nicht mehr. Ich erinnere mich genau. Und wir waren wie ausgewechselt. Der Geist der Gemeinschaft war da und jetzt kam noch die Kraft der Gemeinschaft zum Dienst. Wir bildeten eine Musikgruppe, gingen mit diesem Lied, gut, dass wir da uns genommen haben, haben uns einen englischen Namen gegeben, Holy Noise, Heiliger Kraft, war auch so. Und haben da in der Schule missioniert. Damals konnte man noch sich in der Schule anmelden und wir würden gerne in der großen Samstagspause, damals hatte man Samstag noch Schule, würden wir gerne mal ein kleines Live-Konzert geben und zu einer Lords-Party einladen. Und das haben wir gemacht, 3 Songs und 2 Zeugnisse und eine Einladung. Und dann, ohne dass ein Jugendleiter pastoral uns irgendwie motivierte, waren wir in der Mission drin. Das muss der Geist gewesen sein. Ich kann es nicht anders erklären. Wir sind doch als gesetzlich erzogene Christen nie in eine Diskothek gegangen. Wir wussten doch, was sich gehört. Wir haben doch damals wirklich Bibelgeländer links und rechts gekriegt, was ein richtiger Christ sagen und tun darf und nicht. Und jetzt gingen wir mit ohne Furcht, obwohl in der Erziehung hat man uns Furcht. In der Diskothek, da ist Rotlicht und da sind Drogen und da sind Besoffene, die schlagen nicht zusammen. Die haben uns also diese Menschen, die dort treffen, dermaßen schlecht beschrieben und diese Ost-West-Mauer in Berlin in uns aufgebaut, dass wir also nur noch im Club der Heiligen uns sicher fühlten und draußen in der Welt nicht. Aber der Heilige Geist, der ist sowas von ohne Menschenfurcht, dass wir dahin sind, die Leute auch im halbbesoffenen Zustand in unsere Teestube eingeladen haben und denen erstmal einen starken Kaffee gegeben und dann haben wir mit denen über Gott und die Welt diskutiert. Es dauerte nicht lange und diese 5 Jugendlichen sind angewachsen auf über 80 Jugendliche. Und das einfach aus dieser Kraft. Und wenn ich vom Heiligen Geist rede, dass es punktuelle Begegnungen geben kann und Segnungen, ja und Amen, und das ist schön. Aber unser Text ist ja, dass er ein Ziel hat, eine Gemeinschaft mit dir aufzubauen und in dir eine Quelle zu schaffen, dass du mehr Kraft hast, als du selber brauchst. Ich hätte doch in meinem Leben nie gedacht und geplant, einmal so viele Gottesdienste jede Woche zu haben, wie ich das seit Jahrzehnten habe. Aber der Geist treibt mich. Ich liebe das. Einfach zur Ehre des Namens Jesu zusammenzukommen, ob die Lobpreisgruppe gut oder schlecht ist, das ist sowas von untergeordnet, ob die Sitze bequem ist oder nicht, die Luft klimatisiert oder nicht, ob es zu heiß oder zu kalt ist, das ist dermaßen uninteressant, weil die Liebe treibt uns. Und selbst wenn der Prediger mal eine schlechte Tagesform hat, das macht doch nichts, man ist doch wegen Jesus zusammengekommen, um ihn zu ehren. Und dadurch kriegt das durch den Geist, den du in dir trägst, du deutest äußere Umstände geistlich. Und das, was dem natürlichen Christen, dem natürlichen Mensch, Paulus sagt Fleisch, zuwider ist und wo er sich anstößt und das ist ja unmöglich und der Ordner stank nach Knoblauch und da gehe ich nie wieder hin. All diese fleischlichen Wünsche, wie Gemeinde zu sein hat, die sind beim Heiligen Geist dermaßen untergeordnet. Mein Freund, der Kalle, als der sich verliebte, das war leider November, der war, also hatte keinen fahrbaren Untersatz. Ich hatte schon eine 50er Kreidler und er sagte, Ingo, ich habe ein Mädchen kennengelernt in der Disco. Oh, du, die ist sowas von schön. Da hat er mir sie aufgemalt und so weiter. Und er, du, ich muss da mal hin, könntest du mich mal fahren? Und das war 11 Kilometer, November, und dann auf die Kreidler, wir waren Freunde. Ja, wenn der Freund was will, dann macht man das. Und dann sind wir da hingefahren. Ne? Und dann wollte er nur kurz mal was abgeben und ihr sagen. Ne? Und ich sitze da im Nieselregen im November draußen auf meiner Kreidler und warte, bis er kommt. Nach 1,5 Stunden kommt er. Ich durchgefroren und in dem Zustand wieder zurück. Aber Freundschaft hält ja zusammen, nicht? Also geht nicht immer um die bequemen Stühle. Und Liebe hat einfach andere Prioritäten, stimmt's? Die kann auch im Portemonnaie hausen. Das ist uns so untergeordnet. Liebe ist eine Passion. Die kommt vom Himmel, weil Gott die Liebe ist. Der Heilige Geist ist somit die wertvollste Person, auf die wir uns einlassen können. Der Herr wurde, Markus 16, 19, nun nachdem er zu ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen, setzte sich zur Rechten Gottes. Und so spricht also Jesus ja auch von seinem Wiederkommen. Er ist wirklich bei Gott. Was habe ich festgestellt beim Heiligen Geist in den Jahren der Beziehung? Ich gebe euch mal ein paar Tipps, wie er ist. Also mein Freund sich verliebt, da habe ich auch gefragt, und wie ist die Doris? Ja, und dann hat er sie so beschrieben. Ne? Dann konnte ich mir so ein Bild machen und verstehen, warum er sich so verliebt hat. Ich sage euch mal ein paar Tipps, wie der Heilige Geist so ist. Ich habe festgestellt in meiner Beziehung zu ihm, dass er mich nie gezwungen hat. Das war sowas von gewöhnungsbedürftig, weil ich in meiner Erziehung, in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, ich habe immer Druck, immer Zwänge, die uns mitgegeben sind, wenn du nicht dann. Also Zuckerbrot und Peitsche, dazwischen hat man sich immer bewegt. Und jetzt soll man eine Beziehung aufbauen, der so komplett anders ist als die Menschen, die nach dem Fleisch leben. Er zwingt niemand. Ich habe auch festgestellt, dass er auch nicht zu mir kommt, wenn ich das nicht will. Der lässt mich auch meinen Weg gehen. Der klettet nicht an mir, der nervt nicht ständig, sondern das ist sowas von höflich, nett. Ich habe mich nie gezwungen oder in meiner Freiheit beraubt gefühlt in der Beziehung zu ihm. Ich habe auch festgestellt, dass er mich nicht lenkt, wenn ich das nicht will. Ich habe einige Entscheidungen getroffen ohne ihn und war nicht immer gut. Bis ich danach dachte, Mensch, hast so einen guten Partner, der die Weisheit Jesu vertritt und du machst das Ding allein. Und so trainiert man ja sein Miteinander. Und dann heißt es weiter hier in meinen Notizen, ich habe festgestellt, er offenbart uns nichts, wenn wir es nicht wollen. Und wenn ich von Offenbarung spreche, dann meine ich, wenn ich Bibel lese. Also ich habe sie oft intellektuell gelesen und eben nur nach meinem Intellekt verstanden. Später habe ich gelernt, sag, Heiliger Geist, hilf mir zu verstehen. Was meint dieser Text? Gib mir Offenbarung. Und dann ist das sowas von schön, wenn er das Wort lebendig macht und in einem Gedankenzusammenhänge von Bibelstellen wie ein Puzzle zusammensteckt zu einem wunderschönen Bild und zu einer Erkenntnis, die Kraft hat. Ich habe festgestellt, dass er nicht zu mir spricht, wenn ich nicht zu ihm spreche. Er wartet also sehr höflich darauf, dass ich auf ihn zugehe, dass ich ihm sage, ich möchte gerne den Kontakt mit dir, ich möchte die Beziehung mit dir, ich möchte ins Gespräch kommen mit dir. Und wenn du das einmal verinnerlicht hast, merkst du, dass du umdenken musst. Als Christ bist du in einem neuen Reich und da gibt's andere Verhaltensweisen. Man muss umdenken. Als Missionar habe ich oft umdenken müssen durch die Kulturen, was ich da in den Philippinen diese Gefängnismission so als Hobby aufbaute, auf eine Weisung Gottes hin, haben wir auch kleine Stämme besucht. Es ist ja das Land der 1000 Inseln. Und dann musste mir mein Missionar, den wir entsandt haben und den ich da unterstützt habe durch meinen Besuch, mich erstmal briefen, wie ich mich zu verhalten habe. Wir werden da vor dem Häuptling sein. Er wird höher sitzen als wir. Und wir setzen uns entsprechend hin, wo er uns das zuweist. Und wenn du zu ihm sprichst, dann kannst du ihn angucken, kurz nur und bitte so mit den Augen hoch und kurz lachen als Zeichen der Freundlichkeit. Und seine Frau wird neben ihm sitzen und wenn du mit der Frau sprichst oder sie dich was fragt, nicht angucken. Da muss ich in meiner deutschen trainierten Höflichkeit komplett umdenken. Weil wenn ich heute oder hier in meinem Land zu einer Frau spreche und ich gucke sie nicht an, dann beschäme ich sie. Bin ich deiner nicht würdig, dass du mich nicht anblickst? Denn woher kommt das Wort Ansehen? Ja, dass jemand hat, kriegt Aufmerksamkeit durch Menschen. Man sieht ihn an oder bewundert ihn oder was auch immer. Und da muss ich jetzt nach unten gucken. So musste ich mich besonders umdenken lassen, dass der Heilige Geist mich nie zu etwas zwingen wird. Die Bibel sagt das auch, wo der Geist ist, ist Freiheit. Und wenn eine Gemeinde das so langsam verinnerlicht, kommt man einfach gerne her, weil man wird dann nicht gesetzlich abgewatscht, sondern hier ist Freiheit. Jeder hat einen anderen Stand, jeder hat eine andere Baustelle. Der Geist Gottes ist unter uns, wird den einen so, den anderen so führen. Keine Gleichmacherei durch irgendwelche Überregelungen des Miteinanders. Dann habe ich seinen Charakter auch studiert. Ich habe festgestellt, dass ich gut daran tue, wenn ich ihn denn will und seine Impulse mir fremd sind, ihm nicht zu widerstehen. Geschweige denn, ihn zu kritisieren, wie er wirkt. Das musste ich besonders als Pastor lernen, weil er wirkte manchmal durch sehr einfache Menschen, deren Alltagsleben ich als Seelsorger gut kannte. Und das war, naja, schlimmer als in der Welt. Aber die waren von ihm begnadet und er sprach durch sie prophetisch und es war richtig. Und ich neigte dazu, wenn die den Mund aufmachten, nicht hinzuhören. Bis ich lernte, es war ja der Geist, der sie begnadet hat für den Moment. Und ich musste auch feststellen, in einer schwierigen Gemeindemitgliederversammlung, wenn ein junger Christ dort einen Lösungssatz rüberbringt, dass das tatsächlich das Wort der Weisheit war und eine Lösung brachte. Und der gleiche Typ kann an der Garderobe schon wieder dummes Zeug erzählen, weil er hat ja nur ein Wort der Weisheit geschenkt bekommen. Und in dem Moment blitzt der Geist Jesu auf bei ihm und dann war es das. Dann ist er wieder er, wie er ist. Und das muss man alles sortieren. Und wenn denn der Geist wirkt und auch Menschen reagieren, was gab's da für Diskussionen drüber? Als der Geist Jesu mich bei einer Evangelisation in einen Konflikt brachte, dass dort ein junger Arzt zum Glauben kam, der, wie sich hinterher herausstellte, hochgradig dämonisiert war. Und ich hatte bis da ich war 25 Jahre alt, ich hatte noch nie einen Dämon ausgetrieben und war mit meinem Latein schnell am Ende. Dann habe ich natürlich Jesus aufgesucht, gesagt, Heiliger Geist, komm, hilf mir, wir müssen da irgendwie eine Lösung schaffen. Ich brauche da eine große Kraft, ne? Mein Handwerkzeug für Seelsorge reicht nicht aus, was ich gelernt habe. Es braucht Kraft. Und dann habe ich gehört und gefühlt, der Heilige Geist wird mir helfen beim nächsten Meeting. Und so war es. Und dann habe ich halt diesem Mann gesagt, wo sein Problem liegt. Und er sagt, ja, das stimmt. Er ist in Yoga reingekommen. Und ist da über autogenes Training in die Spiritualität der indischen Denkweise reingekommen. Bis Yoga Sutra, also mit Schwebekräfte, war er verbunden. Benutzte es auch in seiner Praxis. Wenn er gestresst war, ging er kurz im Nebenraum und schwebte mal kurz 10 Minuten. Dann fühlte er sich wieder stark. So ging er durchs Leben. Und jetzt kam er zu Jesus. Und da kam Feuer und Wasser zusammen. Und dann kam er in viele komische Probleme. Jedenfalls habe ich dann gesagt, dann haben Sie auch ein Mantra gekriegt. Ja, sag ich, dann verraten Sie das. Nee, das darf ich nicht. Das habe ich mit Blut unterschrieben. Ich sage, das müssen Sie rausgeben. Solange es verborgen bleibt, wird sie gequält. Ja gut, sagt er. Jetzt sind Sie der Fachmann. Ich bin nur Arzt. Und dann hat er das gesagt. Und dann habe ich diesen Namen genommen und gesagt, im Namen Jesu, du Dämon, Mantraname, ich gebiete dir, von diesem Mann loszulassen. In dem Moment kriegt er ein Katzengesicht, Schaum vorm Mund, schlägt da hin und her. Und ich kriegte Angst, ich kriegte einen richtigen Schreck. Oh, was passiert jetzt? Springt mich da gleich was an und so. Das waren meine Anfänge. Und dann kam ich rein in diese Kraft. Gott hat mich 3 Jahre eingesetzt unter den Satanisten und auch das Hauptmedium der deutschen Satanskirche, Hannelore Broschert, kam zum Glauben und wurde befreit von Legionen von Dämonen. Und ich merkte, wenn ich dann unter dieser Salbung der Gnadengabe der Kraftwirkung, die brauchst du beim Austreiben von Dämonen, war und Christen normal segnete, dass diese Kraft dann auch sie manchmal stark berührte und sie so geistlich ruhten und auch auf den Boden fielen und so. Das fand die Gemeinde dann toll, endlich mal was zu sehen, dass der unsichtbare Geist auch wirkt. Und zum Schluss lagen sie alle und dann wurden wir unruhig und gesagt, irgendwie was stimmt hier nicht, nach 2 Jahren rumliegen. In jedem Gottesdienst haben wir dann das verboten. Warum? Naja, wir haben gemerkt, dass die Leute wegen der Gabe kommen, immer mehr und nicht wegen dem Geber. Die wollten eine Berührung und haben uns ihr Leben angeschaut, was sich verändert hat. Gut, etliche wurden geistgetauft, diese Weise, dies und das hat sich verändert. Aber bei vielen ist das Leben gleich geblieben. Und dann haben wir diese Reaktion, die sich da verseelischt hat, verboten. Und nach 2 Jahren Abstinenz mit Umfallen haben wir es wieder zugelassen. Wenn es passiert, dann wissen wir warum und wie. Und das wird aber keine Seuche. Und du musst nicht umfallen, um geistlicher zu sein als andere. Und merkt ihr, in dem Moment, wo du in das Wirken des Geistes reingehst, betrittst du Neuland, insbesondere bei der Reaktion von Menschen. Und du kannst sie auch nicht vergleichen, denn der Geist Gottes wirkt auf Menschen auf jeden Fall mit einer Kraft, wenn die Leute ihn suchen. Aber die Reaktion ist von introvertiert, besonders in Finnland oder so, je nordischer kommt, je trockener werden die Leute ja. Und je mehr du nach Süden kommst, Spanien, Griechenland, je temperamentvoller reagieren die auf die Kraft des Heiligen Geistes. Aber es gibt auch Extrovertierte in Deutschland, die, wenn die Kraft zu ihnen kommt, die also richtig aufschäumen und rumschreien und dies und das manifestieren. Und den Kritikern habe ich ihm gesagt, sei ruhig. Das ist jetzt nicht der Heilige Geist, sondern es ist die Reaktion eines Christen auf den Heiligen Geist. Und der hat diese Kraft so noch nicht erlebt. Ich habe den Leuten gesagt, das ist so, als wenn du bei minus 16 Grad einen 3 Stunden Spaziergang hast und durchgefroren bist und machst dir samstags abends eine 36 Grad Badewanne und dann steckst du deinen fast angefrorenen Zeh da rein und dann fängst du aber an zu manifestieren, sag ich dir. Oh, ist das heiß, ne? Also das sind die Temperaturunterschiede, die wir Menschen halt reagieren. Und wenn du erstmal akklimatisiert bist, dann bist du auch normal wieder. Und kannst das gut ab. Und so habe ich also vieles beobachtet zwischen Heiligen Geist und seinen Christen und festgestellt, dass es viele Unterschiede gibt und dass man das nicht mit irgendeinen kleinen, klaren Regelungen verbieten oder erlauben kann, sondern dass man auch in der individuellen Freiheit des Heiligen Geistes reinzukommen hat. Wenn eine Gemeinde so weise ist, dann ist auch Freiheit für die Gabenentwicklung. Ja, für prophetisches Wort, dass wenn man da mal daneben tapst, nicht gleich eine große Rüge kriegt, sondern einfach Trainingsraum hat, auch in der Gemeinde mit geistlichen Gaben zu dienen. Das wäre ein Thema für sich, das können wir in diesem kurzen Seminar nicht klären, aber es wäre wertvoll, dort weiterzugehen. Wir halten uns ans Fundament. Unser Auftrag ist, eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist aufzubauen. Dass der Heilige Geist eine enorme Wirkung auf das Leben bei mir hatte, musste ich über die Jahre feststellen. Und zwar war es nie so, dass er mir irgendwas verboten hat zu tun. Ich habe eine Interessensverschiebung bekommen. Und ich kann mich nicht rühmen, dass ich besser geworden bin in meiner Moral und in meinen Interessen und Prioritäten des Lebens. Das hat er gemacht mit mir. Sieh mal, wenn du das Interesse verlierst an Dingen, die dir Zeit rauben und die nicht nützlich sind für deine Mitmenschen, dann hast du dich nicht besonders angestrengt, sondern du lässt es wegen mangelndem Interesse. Und wenn du die Wahrheit liebgewonnen hast, dann lässt du die Notlüge. Du bist trainiert, dich vor Jesus zu demütigen, wenn du was falsch gemacht hast. Also demütigst du dich auch vor Menschen und sagst, entschuldige, das war nicht gut. Und so kriegst du eine ethische und moralische Veränderung, je länger, je mehr du mit ihm unterwegs bist. Das ist ein Prozess. Es gibt ein Sprichwort in unserem Land, das sagt, Umgang prägt Menschen. Oder sage mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Und dann kann man so ein bisschen rausfinden, auch wo die Leute so sind. Ich meine, das merkt man auch früher, als wir noch kein Navi hatten und ich da in irgendeiner Stadt eine Gemeinde aufsuchte, meine Karte auf dem Lenkrad und dann habe ich schon mal gefragt, ich sage, wo geht's denn hier zur Kirche so und so? Und dann hast du gleich mitgekriegt, was das für Leute waren. Ne? Die fein gekleidete Dame sagt, ja, da an der Modeboutique vorbei und die zweite rechts. Und dann kommt links dann noch eine Modeboutique und da die dritte links, dann kommen sie da an. Und der andere sagt, ja, an der Kneipe da, die zwei. So hat man dann immer gleich gewusst, wo die Leute herkommen, weil wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Das ist ihre Denkweise. Und wenn du mit dem Heiligen Geist viel zusammen bist, mit Jesus damit natürlich auch, und dem Wort Gottes, dann wirst du verändert in einer angenehmen Weise. Es ist euch nützlich, sagt Jesus, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und von Gericht. Johannes 16, Vers 7. Ich hätte euch noch so viel zu sagen, sagt Jesus seinen Jüngern, aber ihr könnt das jetzt nicht alles verarbeiten. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit, also die Bibel, die Summe des Wortes Gottes ist die Wahrheit, in die Bibel reinleiten. Und er wird euch in die Wahrheit leiten, er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er von mir hören wird, wird er reden und das Kommende, auch zukunftsmäßig, wird er euch verkünden. Also hier ist auch die Sicherheit, dass er uns vorinformiert. Deswegen achten wir das prophetische Wort sehr. Ihr müsst mal, ich habe mal 2006 in Europa die Bischöfe und Superintendenten gebeten, mal, was sagt der Geist der Gemeinde? Mal bewährte und geprüfte Prophetien zu unserem Büro in Brüssel zu schicken, haben sie gemacht. Und eine, die hat das sehr schön zusammengefasst aus Norwegen. Das habe ich mal ins Internet gestellt, beziehungsweise die Erlaubnis gegeben von einer kleinen charismatischen Gemeinde in Bremen. Ja, da gibt es schon eine 250.000 Klicks. Wenn ihr mal unter Jesus kommt bald, Pastor Elze, dann werdet ihr das ruckzuck finden. Das müsst ihr euch mal anhören. Das Kommende wird er euch verkündigen. Da werdet ihr tief berührt sein, was für eine Sicherheit für Christen entsteht, wenn der Heilige Geist uns vorinformiert. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist, empfiehlt Judas 1, Vers 20, und sagt, so könnt ihr euch aufbauen, wenn ihr mit dem Heiligen Geist zusammen vor Jesus tretet. Paulus sagt, geistgetauften Christen, Epheser 5, 18, werdet voll Geistes. Das ist das, was ich als Elfjähriger erlebt habe und die trockenen Phasen, bis ich 15 war, in dieser kleinen Pfingst-Jugendgruppe. Man kann geistgetauft sein, aber dann doch trocken laufen, was die Kraft und den Fluss des Geistes betrifft. Und das hat Paulus auch bei den Christen festgestellt, werdet voll Geistes. Und dann sagt er ihnen, wie man das macht, in den Folgeversen 19, 20, saget alle Zeit unserem Gott dankbar und macht ihnen deutlich, dass sie auf diese Weise wieder lebendige Christen werden. Vorher nennt er sie schlafende Christen. Und wir wissen, wenn ein Mensch schläft, ist er, was das Bruttosozialprodukt betrifft, recht passiv. Er verbraucht Luft und schafft nichts. Aber wenn Leute auch mal den Schlaf beenden, dann können sie etwas wirken und ihre Gaben einsetzen. Ich freue mich immer, wenn auch ältere Leute vom Geist neu berührt werden. Und zwar eine Dame, die hat es dann irgendwann mit der Hüfte und war ein bisschen übergewichtig. Aber sie hatte eine gute Idee, als sie unter die Kraft des Geistes kam und sagte, Pastor, was hältst du davon? Ich habe vom Heiligen Geist gehört. Ich kann ja nicht mehr so laufen, aber ich dachte, ich schalte meine Annonce in der Zeitung. Ich sage, was soll denn da draufstehen? Auch einfach nur ein Satz, ich kann zuhören und dann meine Telefonnummer drunter. Die war ein Hotspot, die Frau. Die war eine Seelsorgerin am Ort. So viele Leute haben sie in Not angerufen. Brauchten einfach mal jemanden, wo sie sich aussprechen konnten. Und sie hat mit großer Weisheit in die Herzen der Leute reingesprochen. Das kommt, wenn du mit dem Heiligen Geist kommst, bist du echt clever. Wir würden da nie so drauf kommen, es sei denn, man sagt es uns, aber dann sagen wir, oh, wer weiß, wer da anruft, dann habe ich da noch Nächte, Terror und Nein und Angst und so. Aber der Heilige Geist macht kühn und bringt die richtigen Ideen und lenkt und führt das sehr schön. Sage Dank alle Zeit Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus für alles. Das ist also, deswegen sind Christen eigentlich positiv, dauerpositiv, auch wenn Schlimmes passiert. Wir haben den Geist der Hoffnung in uns, wir haben den Geist der Liebe zu Gott und zu Menschen, auch zu den schlimmen Menschen, auch zu unseren Feinden. Und ich habe viele Feinde auch im Internet früher mit Bombendrohungen und Radmuttern gelöst und so weiter und Pistole an die Schläfe. Haben wir alles durch und siehe, wir leben und haben eine Kraft in uns, die nicht von dieser Welt ist, sondern die kühn und mutig macht, weil wir wissen, dass die Werke der Finsternis, die sind gebrochen, zerbrochen. So, und der Name Jesu, gerade in der geistlichen Welt, der bringt was in Bewegung. So, einmal haben wir einen Befreiungsdienst gemacht, dann kam von der Satanskirche einer mit dem Dolch rein, hat es die Bürotür aufgeknackt und steht da mit dem Dolch vor mir. Und ich gucke ihn an und ich wusste, der in mir ist, ist stärker als der in ihm ist. Ich sagte nur, Jesus Christus. Der wurde aschfahl und rannte, als wenn 10 Doggen hinter ihm her waren. Und ich dachte, was für ein Triumph, was wir da in uns tragen können. Gott möchte, dass wir am Wasser gepflanzt sind. Wie ein Baum gepflanzt am frischen Wasser, der bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Und wir brauchen diesen Strom des Heiligen Geistes. Und wir kriegen die Tipps, wie das geht, mit dem Geist zusammen lobpreisen, Dank sagen und sich gegenseitig mit Gottes Wort ermutigen. Und so können wir dann uns entsprechend entwickeln. Deswegen rate ich auch dir, ich weiß nicht, wie deine Haltung ist zum Heiligen Geist, sei behutsam im Umgang mit dem Heiligen Geist. Lerne ihn erstmal kennen, nicht so stürmisch, junger Mann, langsam. Dämpfe nicht den Heiligen Geist, das muss man auch einer Gemeindeleitung sagen, dass nicht das geschriebene und vorbereitete Programm König ist, sondern dass der Heilige Geist einfach mal auch übernehmen kann. Und wenn es denn länger dauert, gut, ich halte mich in der Regel an sogenannten inneren Abmachungen, aber wenn ich spüre, dass der Geist da ist, und ich dann brav mich wegen der Uhr dahinsetze, merke ich, die Leute wollen gar nicht gehen. Weil die spüren atmosphärisch, da muss doch noch was kommen. Ich will gar nicht weg. Da ist doch was im Raum. Da möglicherweise eine Gnade, die ich schon lange suche. Und jetzt soll ich unverrichtete Dinge mit leeren Händen nach Hause gehen? Das wollen sie dann nicht. Und wir machen auch gleich noch eine Zeit der Praxis und schauen, was in diesem Raum ist, an Gnaden für dich. Denn der Heilige Geist liebt es, das Wort Gottes zu bestätigen, auch durch Zeichen oder wundersames Wirken. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist hindert nicht. Das ist nicht nur, wenn man Prophetie einfach nicht zulässt im Gottesdienst oder so, sondern es ist, wenn man ihn nicht spürt, dass er noch wirken will und man einfach abwirkt und die Leute nach Hause schickt. Ihr müsst mal bedenken, wie lange Jesus mit Leuten zusammen war. Also ich kenne Heilungsgottesdienste, die dauern 4, 5, 6 Stunden bis nachts um 2, 3 Uhr. Wenn das fließt, warum soll man denn die Gnade jetzt plötzlich abwürgen? Er ist doch froh, dass es da ist und dass Gott gerade durch die Kämpfe seiner Engel einen Freiraum geschaffen hat, dass seine Herrlichkeit sich ausbreitet. 1. Thessalonicher 5, 20. Auch Weissagung verachtet nicht. Ich habe ein paar Kommentare dazu gegeben. Und den Geist der Gnade sollt ihr nicht schmähen. Wenn Jesus uns durch den Geist nahegebracht wird, um uns gnädig zu sein, dann sollen wir unser Herz nicht verhärten, sondern sollen wirklich uns darauf einlassen. Deswegen ruft uns die Heilige Schrift auf, den Heiligen Geist auch nicht zu betrüben. Ich muss euch das auch noch sagen, weil wir sehen ihn ja nicht und können nicht an seiner Mimik erkennen, ob ihm das gefällt oder nicht. Aber wenn du die geöffnete Augen des Herzens hast, dann weißt du, und besonders mit der Bibel wird das Ganze ja lebendig, wie läuft denn das? Wie betrübt man denn den Heiligen Geist? Da steht in Epheser 4, dann Vers 31. Wenn ihr bitter seid gegenüber Mitmenschen, das betrübt ihn. Warum? Weil Gott die Menschen liebt. Und du bist bitter gegen Menschen. Das passt nicht zusammen. Er möchte ja mit dir zusammen unterwegs sein. Deswegen sollen wir jeden Ansatz von Bitterkeit, ich zitiere Hebräer 12, der in unserem Herzen Raum finden will, gleich rausreißen, damit er sich nicht verzweigt und unser Leben bitter und schwer macht. Auch Wut auf Menschen, auf Kinder, macht ihn betrübt. Und auch Zorn über Missstände und Situationen und warum lässt Gott das zu und auch das noch und dieser doofe Pastor oder was weiß ich, wer da gerade von euch angeschossen wird in solchen emotionalen Wallungen und auch Geschrei betrübt den Heiligen Geist. Es ist sicherlich schwer für extrovertierte Personen oder für Choleriker unter uns, wo es dann mal vulkanmäßig rausbrudelt. Aber du sollst wissen, der Heilige Geist will dir helfen, dass du deinen Jähzorn loswirst. Das kann er. Ich habe x Zeugnisse darüber, wenn seine Gnaden ausgeteilt worden sind. Er verändert von innen her. Und es heißt hier in der Heiligen Schrift, dass eben Geschrei und auch Lästerung, das soll man beiseite tun, damit auch jede Form von Bosheit, damit er, der Heilige Geist, nicht betrübt ist. Also Gefühle. Und jedes Ehepaar weiß, wie man sich zu benehmen hat, damit die Luft sauber bleibt und es schön ist miteinander. Man hat auch rausgekriegt, wie man den Ehepaar nervt. Man lernt sich erkennen und wie man ihn traurig macht. Und wenn man schlecht drauf ist und der Partner ist fröhlich, dann braucht man nur einen Satz und dann wird er auch traurig. Und zieht ihn runter in den eigenen Dreck. Aber der Heilige Geist ist ein Partner, der ist sauber, er ist positiv, voller Liebe und Freundlichkeit und Güte, aber er hat auch Gefühle, die ihm wehtun. Und das nennt die Bibel, betrübt nicht den Heiligen Geist. Deswegen, wenn dein Temperament mit dir durchgeht, entschuldige dich. Also ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, wenn ich mal irgendwie hier auf jemanden bitter werden wollte, oh, Heiliger Geist, entschuldige, das betrübt dich, ne? Ich lasse das auch. Ich bin wie du jetzt, ja, ich segne ihn und du wirst ihm helfen und so weiter und hol mich da raus aus meiner Natur. Seid aber zueinander gütig und mitleidig, das mag der Heilige Geist. Wenn er einander hilft, wenn einer leidet gerade, krank geworden, so Anruf oder kurze E-Mail oder kleinen Blumenstrauß oder Schokli oder wie man das nennt in der Schweiz. Und einfach mitleidig seid und auch einander versöhnend begegnet, so wie Gott in Christus uns ja auch vergeben hat. Da freut sich der Heilige Geist, da fühlt er sich wohl. Ist das nicht praktisch? Ich finde es so praktisch, dass man den Heiligen Geist kennenlernen kann. Und über das Kennenlernen wird man immer näher und vertrauter. Und während man sich anständiger verhält, ihm gegenüber gibt er auch die Kraft dazu. Und dann verlierst du die zerstörerischen Interessen deines natürlichen Lebens. So sagt Paulus hier den Christen in Galatien, wandelt im Geist, dann werdet ihr eure Begierden des Fleisches nicht mehr tun. Denn das Fleisch, und erinnert er die Leute, und du kannst jetzt dich selber testen, ob du ein fleischlicher Christ bist, begehrt gegen den Geist auf, Distanz zum Heiligen Geist. Der Geist aber ist auch gegen das Fleisch. So kämpfen beide gegeneinander. damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, dann seid ihr nicht mehr unter Gesetz. Und dann sagt er nun, offenbar sind die Werke des Fleisches. Unzucht, Porneia steht da, Porno und so weiter, das ganze Ding. Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornesausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Partei. Merkt ihr, es ist alles Sozialkompetenz im Minusbereich hier. Parteiung, Neidereien, Trinkgelage, Völlerei und manches mehr. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun und gerne leben, das Reich Gottes nicht ererben werden. Und damit, das Reich Gottes ist ja hier mit seiner Kraft und seinen Möglichkeiten. Dann seid ihr Christen, es geht jetzt nicht darum, dass ihr nicht in den Himmel kommt, aber das Reich Gottes hier, mitten unter uns, da kriegt ihr nichts raus. Solange ihr euch von eurem Fleisch leiten lasst. Aber ihr habt einen Zugang zu den Geheimnissen des Reiches Gottes und was der Geist von Jesus mitbringt, wenn ihr sagt, Heiliger Geist, veränder mich. Ich will mit dir wandeln, ich will mit dir gehen, damit ich die Dinge des Fleisches verliere. Denn die Frucht und das Ergebnis solch eines Wandels mit dem Geist ist eine Zunahme der Liebe, die unabhängig von Umständen in dir anfängt, sich auszubreiten. Eine Zunahme von Freude, egal ob du dir was Neues anschaffen konntest oder nicht. Eine Zunahme von Friede. Du wirst ein Friedensstifter durch diese Fähigkeit. Du wirst auch sehr langmütig mit Menschen, die schwierig sind. Du hast eine Freundlichkeit geschenkt bekommen, die ist nicht von dieser Welt. Du lebst Güte gegenüber Menschen, wo du früher gesagt hättest, der soll mal aufstehen und was schaffen, der Faule da. Aber du kommst von einer anderen Seite, weil durch den Geist kannst du geistiges bewerten, siehst im Hintergrund, der ist in der Schattenseite groß geworden, hatte schlechte Vorbilder im Elternhaus und er ist klein geredet worden, dass er nichts taugt. Dann siehst du mehr sein Herz, das leidet, durch die Augen des Geistes Gottes und dort setzt deine Gütigkeit und Sanftmut ein. Du bist enthaltsam, also auch Disziplin wachsen in dir zu einem gottgefälligen Leben und dagegen gibt's kein Gesetz. Da kann dich keiner anklagen, wenn du göttlich lebst. Das Gesetz klagt nur die Sünde an. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden durch dieses Geheimnis gekreuzigt. Wir können hier wirklich vorwärts gehen. Oh, ich hätte jetzt noch so einen schönen dritten Teil, aber die Uhr empfiehlt mir, aufzuhören. Ich liebe das Wort Gottes und es darzulegen, ist mir eine Leidenschaft und Freude zugleich. Aber man ist ja auch durch den Satz von Jesus, ihr könnt nicht alles gleich ertragen, einsichtig geworden, dass man auch Verdauungszeiten zulassen sollte. Ja, dann wenden wir uns doch unserem Herrn zu und schauen mal, ob er etwas vorbereitet hat, um euren Bedürfnissen zu begegnen. Können sehr unterschiedlich sein. Ich lasse mich jetzt einfach inspirieren durch Impulse, die ich von ihm höre. Und dann handle ich mal nach meinem Glauben, den Gott in mir entwickelt hat, unter euch, um euch etwas an Gnaden und Gaben weiterzureichen. Und ihr könnt euren Bandscheiben mal Gutes tun und kurz mal aufstehen und euch mal räkeln. Und wenn ihr könnt, könnt ihr auch noch einen Moment stehen bleiben, auch als Ausdruck von Respekt. Ich trete in deine Gegenwart, Jesus. Ich trete in die Gegenwart des Geistes Jesu, der hier ist. Wer erinnert an den Satz, er trug unsere Schmerzen, für wahr, er trug unsere Schmerzen und unsere Schuld. Aber die Betonung ist jetzt gerade auf dem Schmerzen. Und ich glaube, Nicht nur in der Notaufnahme der Klinik, sondern auch bei Ärzten hat der Schmerzpatient immer Vorrang. Ist jemand hier, der Schmerzen hat, egal wo, kannst kurz nach vorne kommen. Ich werde mit dir beten. Ich bin Sachen Corona vorsichtig, deswegen nehme ich hier meine Maske. Kommt ruhig ein Stück näher. Sind die Gelenke überwiegend, sehe ich hier.